Hi, ich bin Sina.
Und ich bin Isabel.
Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert.
Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute bin ich ohne Sina da, dafür habe ich aber eine ganz, 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 ganz tolle Gästin, wollte ich gerade sagen. Das Wort gibt's gar nicht. Und zwar meine Lieblingsheilpraktikerin und zwar Expertin im Thema Frauenheilkunde, die liebe Andrea Mohr. Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen, ihr alle da draußen.
Die meisten von euch dürften sie wahrscheinlich schon kennen, weil Andrea für unseren Blog auch schon ganz viele tolle Beiträge geschrieben hat und wir auch schon in unserer Facebook-Gruppe live zusammen waren und Fragen beantwortet haben. Und Andrea ist so ein bisschen meine Mentorin, würde ich sagen, seitdem wir uns vor 2 Jahren kennengelernt haben. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sich mir die letzten Monate immer mehr oder zu dem Thema habe ich mich immer mehr geöffnet, und zwar Psychosomatik. Also was die Psyche auch oder was die Psyche für Auswirkungen auf unsere Gesundheit und gerade auf unsere weibliche Gesundheit haben kann. Und wer mich kennt und wer den Blog schon länger kennt, weiß, dass ich von dem ganzen psychischen Thema die letzten Jahre nicht, was heißt nicht so viel gehalten habe, aber ich war so ein bisschen skeptisch, was das alles betrifft und habe mich die letzten Wochen tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigt und dann kamen die Themen auch so auf mich zu und ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen mit Frauen, die kein so gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben und so eine negative Einstellung zur Weiblichkeit, zur Menstruation und da hat mich einfach interessiert, was diese negativen Vibes, nenne ich jetzt mal, auch mit Beschwerden zu tun haben können oder ob sie auch Beschwerden auslösen können. Und deswegen, lange Einleitung, kurzer Sinn, ist Andrea heute da.
Ja, darüber wollen wir sprechen. Ganz am Anfang natürlich, ich unterrichte ja auch für Heilpraktiker und insbesondere das Fach Psychiatrie. Erstmal zum Wort. Psychosomatik bedeutet eigentlich, ich habe ein psychisches Thema, was ich auf den Körper verlege und dann auch Beschwerden habe. Das heißt, ich kann auch was nachweisen. Manchmal verschwimmt das so. Also es gibt Patientinnen, die haben dann tatsächlich auch eine Beschwerde, tatsächlich irgendwie eine chronische Darmentzündung oder Endometriose. Da kommen wir überall noch drauf. Es gibt aber auch den Begriff somatopsychisch oder somatoforme Störung. Da habe ich auch einen psychischen Auslöser und habe auch Beschwerden, aber der Arzt kann nichts nachweisen. Zum Beispiel diffuse Unterleibsschmerzen oder Reizdarm. Das kennt ihr alle. Also das schon mal vorweg. Und es soll auch jetzt so sein, dass die Frauen nicht immer nur auf die Psyche reduziert werden, aber ich sage das immer ganz gerne, Frauen leben in einem Emotionskörper. Männer leben in einem Funktionskörper und so müssen wir auch den Kontakt zum Körper finden. Das heißt, wenn ich meine Emotionen nach außen lebe, dann macht es auch was mit meinem Körper, mit meinen Organen und auch mit den Hormonen. Bei Männern ist das eher so, die haben nicht so den Bezug oder nicht alle, sagen wir es mal so. Die wollen funktionieren. Die gehen auch zum Arzt und sagen, ich habe Bauchschmerzen, bitte machen Sie mir eine Magenspiegelung oder schauen Sie nach dem Ultraschall. Frauen gehen dahin und sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich will das verstehen, was steckt dahinter? Und leider werden dann sehr viele Frauen in diese Schiene gesteckt, ach, das ist ja psychisch, jetzt kommt die schon wieder. So ist es nicht, aber es gehört zum Verstehen dazu, dass die Psyche einen Einfluss drauf hat. Und in welcher Weise, das werden wir heute noch sehen.
Und hast du die Erfahrung so tatsächlich auch in den letzten gefühlt 100 Jahren in deiner Praxis gemacht, dass da die Psyche immer ein großer Einfluss ist bei so Frauenthemen?
Ja, absolut, weil gerade die Frauenheilkunde durch den Bezug zu diesen Organen, also Gebärmutter, ich habe ein Organ, wo neues Leben wachsen kann, wo etwas wächst. Ich habe Eierstöcke, die entwickeln etwas, die setzen Energie frei, da gibt es einen Eisprung. Die Periode, das ist was ja Männer nicht haben. Die Menstruation ist so stark an die Natur gekoppelt, so stark auch an den Mondzyklus. Da können wir uns gar nicht verschließen, da können wir gar nicht sagen, ach, das ist irgendwie mechanisch, sondern wir haben da diesen natürlichen Bezug. Und es sind schon einige Frauen, also bestimmt ein Drittel, die kommen und haben Beschwerden. Da spielt die Psyche eine große Rolle, also gerade bei dem Thema Menstruationsbeschwerden.
Ja, dann, also bleiben, wir doch, dann bleiben wir doch gerade bei dem Thema. Ja. Was sind das denn für psychische Belastungen, Störungen, wie auch immer man das nennen möchte, die typischerweise einen Einfluss auf meine Menstruation haben könnte?
Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Menstruationsbeschwerden. Also sagen wir mal, gehen wir mal die drei größten an. Das eine ist eine sehr schmerzhafte Menstruationsstörung oder Krämpfe. Da kann man schon mal von dem Wort ableiten, Krampf. Also warum verkrampft die Frau? Viele sagen dann auch, ja, ich bin auch so ein verkrampfter Typ. Ja, da kann man mal dahinter gucken, warum eigentlich. Jetzt kann man das auf der einen Seite beheben, kann sagen, okay, dann nehmen Sie doch ein bisschen Magnesium. Ja, das ist so der Krampflöser. Oder Kupfer. Kupfer ist in der Metalllehre das krampflösende Mittel. Aber man will es ja auch verstehen. Also warum verkrampfen die Frauen so stark? Und da ist es häufig, wenn ich dann zurückgehe und frage, können Sie sich an die erste Menstruation erinnern, dass einige sagen, nö, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also da frage ich mich immer, warum nicht? Also es muss ja einen Hintergrund haben. Oder andere sagen dann, ach, das war ganz furchtbar, ich bin gar nicht richtig aufgeklärt worden. Ich war da irgendwie auf Klassenfahrt und es fing auf einmal an. Ich habe schon gedacht, ich sterbe. Also dass es da verschiedene Verlinkungen im Körper gibt oder in der Psyche mit diesem Thema Menstruation.
Das heißt aber, je nachdem, wie ich meine erste Menstruation erlebt habe,
ja,
und auch wie aufgeklärt ich war, also ob ich mich vielleicht super erschrocken habe, weil mir vorher niemand gesagt hat, dass das jetzt irgendwann demnächst passieren kann oder was das ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für so ein junges Mädchen, ich glaube, ich war 11 oder so, als ich sie gekriegt habe, hätte ich nicht gewusst, was das ist, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal gedacht, ich sterbe, wenn auf einmal Blut aus mir rausläuft. Also es kann schon so eine Art traumatisches Erlebnis sein, wenn man da falsch rangeführt wurde. Und das kann dann auch noch nachwirken bis ins Erwachsenenalter.
Absolut. Also das ist ja bei der Psyche immer so, die ganzen Erinnerungen, wir verknüpfen mit Gefühlen, verknüpfen wir ja Geschehnisse oder umgekehrt. Geschehnisse verknüpfen wir mit Gefühlen. Deshalb ist auch die Aromatherapie eigentlich ganz gut, weil das Riechen können wir nicht beeinflussen. Aber wir können genau sagen, wenn ich vielen sage, dann nehmen Sie doch mal ein Lavendelbad. Um Gottes Willen, das, so roch das immer bei meiner Oma. Dann weiß ich, wenn die keine guten Verbindungen hat zur Oma, brauche ich gar nicht Lavendel anzuführen. Das lehnen die ab. Also da ist eine ganz enge Verbindung. Wir gehen jetzt mal davon ab, dass natürlich Menstruationsstörungen auch die Ursache haben können in Vergewaltigungen oder Übergriffe. Das wollen wir heute nicht besprechen. Es geht ja eher um uns, die, mit denen wir alle ein bisschen ein Problem haben. Also eine falsche Aufklärung, ein Erschrockensein, eine zu frühe Menstruation. Ich meine, überleg dir mal mit 11, ja, also da soll eine Frau dann auch fruchtbar sein mit der ersten Menstruation. Das ist eigentlich viel zu früh in unserer Gesellschaft, ja. Wir brauchen eine bestimmte Reifung, die Eierstöcke brauchen eine bestimmte Reifung, die Gebärmutter muss sich aufbauen. Also das ist schon ein Moment, wo es für viele Frauen zu früh ist. Und jetzt kommt auch noch ein Thema dazu. Ich bin jetzt Frau. Ja, was bedeutet das überhaupt? Bin ich dazu überhaupt bereit oder will ich lieber noch Kind sein? Oder wie spielt mir auch meine Gesellschaft das Thema Menstruation vor? Meine Mutter, weiß ich überhaupt, was hat die für Probleme mit ihren Tagen? Ist das ein Tabuthema oder wird da offen drüber geredet? Also auch da kann man sagen, wie ist das mit meiner Rolle als Frau, wie sehe ich die? Und ganz ehrlich, mit 11, da mache ich mir noch keine Gedanken, wie mein Frauenbild ist oder wie ich als Frau da mich darstellen will. Also da gibt es schon Verkrampfungen mit dem Thema. Ja, also man sagt auch, es gibt ja viele Bücher dazu, viele sagen, es ist ein schmerzhaftes Erleben des Frauseins.
Und keine schöne Ansicht, finde ich.
Ja, und da kann man einfach den Impuls mitnehmen, weil ich mache ja keine Psychotherapie, aber den Impuls gebe ich gerne mit. Und dann sind schon viele Frauen bereit zu sagen, okay, da gucke ich mal hin. Ja, was ist da passiert? Die werden damit sicherlich nicht schmerzfrei, aber ich finde eine andere Einstellung zu einem Schmerz, und es ist ein Schmerz, wenn wir unsere Tage haben, aber es soll ein regelgerechter Schmerz sein.
Also ich habe ja tatsächlich schon alle Phasen der Schmerzen durch, von überhaupt nicht gemerkt zu wehenartig. Und tatsächlich sollte das nicht so sein, aber das weiß man als Frau ja auch immer nicht. Wenn man normal aufwächst und jetzt nicht unbedingt eine Mutter hat, die super aufgeklärt ist über ihren eigenen Körper und die ganzen Vorgänge und sich vielleicht nicht selbst einliest in diese ganze Thematik, dann denkt man ja sein Leben lang, es ist völlig normal, dass man gefühlt einen halben Liter Blut verliert und nicht mehr laufen kann vor Schmerzen, weil einem von den meisten gängigen Schulmedizinern ja auch gesagt wird, das ist ganz normal, gehört halt dazu, ne? Frau zu sein, tut halt weh.
Ja.
Ich glaube, dass auch da wird ja diese falsche Einstellung immer weiter gefüttert, ne?
Ja, also nochmal auf dieses Krampfhafte zurückzukommen. Es ist auch ein krampfhaftes Festhalten an was überhaupt, ja? Eben an der Kindheit vielleicht oder auch, sagen wir mal, viele Frauen, die dann gegen ihre Menstruation arbeiten, von der Psyche her, die dann sagen, oh mein Gott, jetzt kriege ich das schon wieder, da habe ich wieder so viele Schmerzen, da muss ich vielleicht einen halben Tag von der Arbeit weggehen oder da liege ich wieder im Bett. Das potenziert sich ja hoch. Also da kann ich ja dann beim nächsten Mal nicht sagen, oh, ich sehe das total gechillt und das wird schon schön und so weiter. Also dass diese Verkrampfung, die wird ja von Mal zu Mal auch noch stärker.
Ja. Klar.
Und da hilft sicherlich zu gucken, auch die Zuwendung, sagen ja, kennt ihr alle, Wärme tut gut, wenn ich mich dann ausruhe, ein bisschen hinlege, einen schönen Tee mache, dann wird es schon besser. Das heißt, der Körper will diese Zuwendung und man muss sich das auch mal vorstellen, was da passiert. Also der Körper löst Schleimhaut weg, die muss abgelöst werden, also die muss erstmal raus aus mir. Ja, das ist schon eine ganz große Aufgabe an den Körper und da auch mal sagen, okay, ich gebe dir mal die Zeit und auch die Ruhe, die du brauchst dafür, für diesen Prozess.
Meinst du, es hilft Frauen, wenn sie sich mal wirklich mit den ganzen Abläufen von so einem Zyklus und der Weiblichkeit beschäftigen und dann vielleicht so eine Art Dankbarkeit entwickeln können? Weil ich persönlich bin meinem Körper, gerade wenn ich meine Menstruation einigermaßen pünktlich bekommen habe, und mit pünktlich meine ich jetzt nicht alle 28 Tage, sondern in einem gewissen Radius pünktlich, und die Periode einigermaßen angenehm ist und ich merke, das ist alles, dann fühle ich mich automatisch gesund. Ich bin sehr dankbar, dass mein Körper diesen Zyklus so fein hingekriegt hat, dass ich gesund bin, dass alles funktioniert. So, also für mich ist das jedes Mal so eine, weiß nicht, Quittung dafür, dass ich gut auf mich aufgepasst habe, dass mein Körper in Ordnung ist. Ja. Und also ich freue mich immer.
Ja, also ich finde es auch gut. Also es soll auch jetzt gar nicht irgendwie esoterisch klingen, aber da mal zu respektieren und anzuerkennen, was der Körper so jeden Tag leistet, wie wir ihn auch manchmal benutzen und auch manchmal ausnutzen. Ja, also da kommt die Periode, habe ich ganz viele, die sind dann in der Bachelorarbeit und sagen, oh, das ist so stressig jetzt und so und warum habe ich denn jetzt einen 21-Tage-Zyklus und ich muss jetzt was nehmen, verschreiben Sie mir Hormone oder so. Und dann sage ich, das ist doch ganz normal. Also wir sind doch keine Maschine, diese Abläufe, dieser Stress, vielleicht nicht richtig gegessen, kein Rhythmus eingehalten. Auch das sind Worte. Die Menstruation ist rhythmisch. Also wenn ich schon eine Frau bin, die sehr unrhythmisch lebt, ja, dann ist das auch normal, dass das, was ich jeden Tag tue, auch auf meinen Körper Auswirkungen hat.
Also kann da so eine gewisse Form von Anerkennung, Dankbarkeit und Wertschätzung schon helfen?
Ja.
In der Einstellung zu der ganzen Sache?
Also sicherlich für mich, also das ist jetzt, ich bin so ein Typ, ich muss es erstmal verstehen und wenn ich dann weiß, welche Abläufe im Körper vor sich gehen, dann kann ich das auch anerkennen und kann das auch respektieren. Und in vielen von meinen Kolleginnen, die im Heilpraktiker für Psychotherapie sind oder andere Psychologen, die sagen dann auch, du kannst auch mal im Bett oder irgendwie in einer ruhigen Minute eine Reise machen in die Gebärmutter und kannst mal wie so eine Art Meditation machen und kannst dir das mal vorstellen, wie sieht es da wohl aus, was passiert da jetzt, welche Prozesse, welche Abläufe passieren da und auf einmal ist es, ach stimmt ja, das bin ja ich, das gehört ja zu mir und die Gebärmutter, also ich finde, das ist ein riesen tolles Ding, weil es ist so schöpferisch besetzt. Also man hat da so viel Kreativität, man kann da ein neues Leben drin wachsen lassen. Und auch wenn man sagt, ich will keine Kinder, das ist auch aus der Psychosomatik, man sagt oder symbolisch, das ist der Ort der Kreativität. Mhm. Also die nach einem Schöpferpotenzial, lebe ich überhaupt meine Potenziale? Kann ich, habe ich ein Hobby, habe ich eine Wertschätzung von außen oder auch mir gegenüber. Also es sind so schöne Kreativitätsthemen, die in der Gebärmutter zu Hause sind.
Also im ersten Moment, als du gerade gesagt hast, man könnte sich ja mal hinlegen und eine Reise in die eigene Gebärmutter machen, musste ich kurz grinsen und habe gedacht, wow, also wenn mir das jemand vorschlagen würde, würde ich ihn für völlig bekloppt halten. Aber ich habe ja angefangen zu meditieren im Dezember. Mhm, und auch da habe ich erst gedacht, das kriege ich niemals gebacken und das ist bestimmt totaler Humbug. Es gibt aber so viele Studien dazu, wie gesund Meditation ist und dass gewisse Gehirnbereiche sogar wachsen können und sowas. Ja. Also super interessantes Thema. Und da sind ja auch ab und zu so abgefahrene esoterische Reisen dabei, wo ich am Anfang immer gedacht habe, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Wenn mir da jetzt irgend so ein Sprecher, so schön die Stimme auch ist, sagt, ich bin jetzt auf einem Fluss, der aussieht wie ein Regenbogen und keine Ahnung was, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Genauso habe ich das Gleiche gerade bei der Gebärmutter gedacht. Aber mit der Zeit habe ich mich an diese ganze Meditation und diese Reisen, die man da machen kann, bei so einer begleiteten Meditation erstens gewöhnt. Zweitens tut das wirklich gut. Und das mit der Gebärmutter ist, wenn man länger drüber nachdenkt, gar nicht so blöd. Gibt es dazu denn irgendwo eine Meditation, also so eine begleitete, weil wenn nicht, dann könnte man sich darüber tatsächlich mal Gedanken machen.
Ob das also ich nicht wüsste jetzt keine, ich leite die manchmal an, also ich müsste es einfach mal aufschreiben, da ist natürlich auch viel Intuitivität dabei und Intuition, so heißt es. Aber es ist nochmal so, weil das so ein bisschen abgespaced die Idee ist. Ich meine, das kann man mit allen Organen machen, weil die Organe sind ja genauso Teil von uns wie zum Beispiel die Hand. Ja, wenn die Hand heute rau ist, was mache ich? Ich kaufe mir eine super schöne Creme und creme mich schön ein oder ich mache ganz viel für mein Gesicht, damit es auch schön ist oder die Füße. Ja, das sind alles, auch wenn du so willst, Teile von mir, die ich aber jeden Tag vor Augen habe, die ich anfassen kann. Das kann ich mit meinen Organen natürlich nicht. Und man muss jetzt auch nicht sagen, eine Reise in die Gebärmutter, aber es ist eine Achtsamkeit. Ja? Mhm. Ich gehe gedanklich eben in das Organ und widme dem mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Zuneigung. Und gerade bei den weiblichen Geschlechtsorganen, ich meine, die sind bei uns alle innen. Mhm. Ja? Bei den Männern zum Beispiel, das habe ich mir auch vorhin überlegt, die widmen ja ihrem Penis viel mehr Aufmerksamkeit.
Sehr sie viel sehen ja schon alleine
fünfmal am Tag in der Hand beim Pinkeln oder so, ja.
Oder dann so,
wird
ja.
Dauernd irgendwie angegriffen und rumgeschaukelt und so. Gar nicht abwertend, aber die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Geschlechtsorgan.
Ja, ich habe auch mal in irgendeinem Buch gelesen, ich komme jetzt nicht mehr drauf, was für eins das war, aber da ging es auch, ich glaube, um die Menstruation, um Weiblichkeit, Männlichkeit und auch die Geschlechtsorgane und dass es bei kleinen Jungs immer völlig normal ist, wenn die schon mit irgendwie 3, 4, 5 Jahren an ihrem Penis rumspielen, auch in der Öffentlichkeit, also was heißt in der Öffentlichkeit, aber vor anderen Menschen, zu Hause auf der Couch, keine Ahnung, weil die sich irgendwie selbst entdecken und das, was da rumhängt, irgendwie lustig finden. Und dass das bei Mädchen aber immer verboten wird. Also sobald Mädchen anfangen, an sich selbst irgendwie Hand anzulegen und zu gucken, was da ist, dann gehen Eltern immer sofort dazwischen, weil das bei Mädchen sich einfach nicht gehört. Und ich glaube, da fängt es auch schon an, dass man irgendwie nicht so das enge Verhältnis zu seinem Körper bekommt wie vielleicht ein Mann. Mal abgesehen, dass sich das meistens bei uns ja innen abspielt, aber...
Ja, aber na, ist klar, weil es, wir haben natürlich über unsere Vulva, das ist ja das Tor zu unserer Innenwelt, ja, und auch da fängt es schon an, also viele wissen gar nicht, wie das aussieht. Es gibt auch, habe ich auch mal ein Buch gelesen, da hatte eine Frau die verschiedenen Vulven in Blumenformen eingeteilt, ja, also die eine ist mehr die Kalla, da sind die Schamlippen mehr nach außen offen, und die Klitoris ist so ein bisschen nach vorne. Dann gibt es was, es ist eher eine Rose, da sind so verschiedene Schichten, die Schamlippen wickeln sich so ein bisschen umeinander. Also das fand ich, sowas finde ich toll, weil damit ist es auch nichts, ja, und du sagst es ja gerade aus der Gesellschaft, es ist nichts Schambesetztes, sondern es ist was Tolles, ja, ich bin individuell damit. Und das vermisse ich halt immer ein bisschen bei der Frau. Ich bin froh, die jungen Frauen von heute entdecken sich mehr als, sagen wir mal, noch meine Generation. Da war das noch ein bisschen stärker, ja, dreckig oder unrein. Ne? Weißt du ja, früher durften die Frauen, wenn sie ihre Menstruation hatten, nicht kochen oder was weiß ich, was es da für Mythen gibt. Und letztendlich, auch wenn wir heute sagen, ist ja Quatsch, es ist aber unsere Geschichte.
Ja, ja, und es ist heute noch nicht ganz weg. Ja. Also wir dürfen heute zwar im gleichen Bett schlafen wie unser Mann und wir dürfen auch kochen, wenn wir unsere Tage haben, aber trotzdem werden Tampons beispielsweise noch so unterm Tisch weitergereicht und es wird geflüstert, wenn man eins braucht. Also es ist trotzdem noch sehr mit Scham besetzt.
Also wer stellt sich hin? Also es gibt ja immer mehr, die dann auch sagen, ja, wenn ich pinkeln muss, da kann mein Freund ruhig im Raum sein, das macht mir nichts. Aber wer wechselt seinen Tampon oder seine Menstruationstasse in Anwesenheit des Freundes? Ja, das geht dann schon so ein bisschen in den Schambereich. Und auch wenn ich jetzt gerade, ich bin ja eine große Freundin von Menstruationstassen, wenn ich das den Frauen in der Praxis erkläre und sage, aber es passiert auch mal, dass das ganze Blut über eure Hand läuft. Ja, ist ja komisch und so, weiß ich gar nicht, ob ich das so packe. Ja, also es geht eher mehr in diese Richtung, Tampon rein. Ich will auch meine Blutung gar nicht sehen. Ich will es eher verstecken.
Auch schade, weil eigentlich auch die Blutung so viel über die Gesundheit aussagen kann. Ja. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass man sich während seiner Blutung mal anguckt, was da rauskommt und ob das gesund aussieht oder ob da irgendwie dicke Klümpchen drin sind oder was auch immer. Also das sollte man ja schon im Auge haben, finde ich.
Ja, und wenn wir jetzt da weitergehen, also wir hatten ja Menstruationsstörungen, die psychische Ursachen haben, dann können wir mal das Thema ansprechen, Hypermenorrhoe, also zu starke Blutung oder zu wenig Blut, gebe ich den Impuls den Frauen immer mit, bei einer zu starken Blutung, für wen bluten sie denn aus? Warum bluten sie aus? Warum geben sie so viel Lebensenergie und Blut ist unsere Lebensenergie einfach weg? Ja. Und manche sagen dann, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, für mich zu sorgen oder auf mich zu achten. Das Umgekehrte, also die haben ein Problem mit zu viel nach außen abgeben, ja, vielleicht auch zu sehr in der Außenwelt leben, zu viel draußen sein, zu viel sich repräsentieren müssen in der Außenwelt. Und die anderen, die zu wenig bluten, wobei das gar nicht als schlecht angesehen wird bei den meisten, weil die sind froh, wenn sie wenig bluten, aber es ist auch,
Was ist für dein Verständnis zu wenig Bluten? Also also zu viel ist klar, aber was ist zu wenig?
Naja, auch zu viel wissen die meisten nicht. Also man macht das dann tatsächlich an der Maßeinheit Binden oder Tampons fest. Menstruationstassen, das ist noch nicht so gängig. Also man sagt dann 4 bis 5 Tampons am Tag ist durchaus normal.
Normale Tampons oder die
normale,
super?
Normale.
Okay, also würde ich jetzt 4 bis 5 Super Plus am Tag brauchen, wäre es zu viel?
Das wäre zu viel, ja. Und wenn dann Frauen kommen, die sagen, ich brauche vielleicht ein Tampon am Tag oder manche sagen auch ein Mini oder nur eine Slip-Einlage, das reicht, das ist dann zu wenig. Also das heißt, der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut ist dann nicht okay. Ne? Es ist wird einfach zu wenig aufgebaut. Das ist dann wieder ein Thema der Hormone, aber das ist ja heute, wollen wir nicht darüber sprechen. Also die Frauen, die von der Psyche her betrachtet zu wenig bluten, die halten alles nach innen. Ja, die gehen nicht nach außen, die sind zu introvertiert. Die können ruhig mal ein bisschen loslassen, die können sich ruhig mal mehr in der Gesellschaft zeigen, die können mal ruhig mal mehr, ja, ich sage dann immer Brust raus, ja, und mal so durch die Welt laufen. Mhm. Ja. Also da kann man schon sehen, auch ein bisschen, wie ist das Leben der Einzelnen. Und wenn es dann in die Amenorrhoe geht, also dann gar nicht mehr zu bluten, das ist jetzt mal ganz krass gesagt auch eine Verweigerung des Frauseins. Also ich will einfach damit nichts zu tun haben. Ich drücke das weg aufgrund von traumatischen Erlebnissen oder warum auch immer. Und was passiert dann, wenn ich den Körper auch so weit beeinflussen kann, dann gehen auch die weiblichen Hormone zurück. Und was bleibt, sind dann die männlichen Hormone, also das Testosteron. Und wenn das dann hoch ist, ja, dann kriege ich auch automatisch keinen Zyklus mehr. Hm. Ja, das ist dann wie so ein Kreislauf.
Also ich meine, natürlich haben alle Sachen, die wir hier besprechen, auch diverse körperliche Ursachen. Darüber haben wir ja auf dem Blog schon oft genug gesprochen. Und auch gerade nach dem Absetzen der Pille, was ja unsere Hauptzielgruppe ist, sind ja Mädels, die Pille abgesetzt haben und danach Probleme haben. Und klar kann das auch noch eine Thematik mit Darm, Leber, Vitalstoffen, Schilddrüse und so weiter sein. Aber es mag mit Sicherheit auch einen psychischen Anteil geben bei den Frauen, die nach dem Absetzen der Pille, und das inkludierte mich damals auch, sehr lange ihre Periode nicht bekommen. Obwohl sie vielleicht sich um ihren Darm, Leber, Entgiftung und Vitalstoffe gekümmert haben. Ja. Also ich habe ja oft genug Frauen, die sich bei mir melden und sagen, du Isi, ich habe alles gemacht, was in deinem Buch steht. Mhm. Ich war bei einer Heilpraktikerin, meine Leber ist in Ordnung, mein Darm ist in Ordnung, meine Vitalstoffe stimmen alle wieder, aber ich kriege meine Tage trotzdem nicht. So, und ich glaube, dass da spätestens dann die Psychosomatik doch ein wichtiger Punkt ist. Und
absolut.
Wenn wir mich jetzt mal kurz als Beispiel nehmen, ich hatte zwar keinen schlechten Bezug zu meiner Weiblichkeit. Ich hatte aber auch keinen positiven damals. Also ich hatte einfach gar keinen. Also zumindest nicht bewusst. Und ich hatte enorme Angst vor meiner Periode, weil die ja weil das ja der Grund war, warum ich die Pille überhaupt bekommen habe mit 13, dass sie damals so schlimm war. Und ich habe mir zwar nicht so viele Gedanken über das Absetzen der Pille gemacht damals, aber ich hatte schon einen gewissen Respekt, bewusst Respekt vor der Periode, wenn sie wieder einsetzt, ob die vielleicht wieder so schlimm wird oder nicht. Und was sich da unterbewusst abgespielt hat, weiß ich ja gar nicht.
Ja, also die Angst oder auch andere, die dann viel mit das mit Migräne verbinden, Periode oder Hautunreinheiten und so weiter. Und du hast was Wichtiges gesagt, die während der Pillenzeit unterdrückst du ja alles. Also die Pille ist ja im Grunde genommen, die gaukelt mir einen Zyklus vor, aber ich habe ja gar keinen. Das heißt, wenn man jetzt das psychosomatisch betrachtet und auch hormonell, ich muss immer nach dem Absetzen der Pille, gehe ich wieder in die Zeit mit den Frauen zurück vor der Pille, weil das ist ausschlaggebend und da muss ich auch dran arbeiten. Und das, was davor war, ist auch jetzt wieder danach. Also wenn die Frauen vorher schon Angst hatten vor der Periode, weil sie dann immer Migräne hatten oder schlechte Haut, dann kommt das ja auch dann nach dem Absetzen wieder. Und auch die Rolle der Frau, guck mal, sind ja sehr viele, die dann mit 14 schon die Pille bekommen, weil sie sagen, ich habe unreine Haut. Die kriegen ja die Pubertät auch gar nicht so mit. Ja, also die Pubertät, diese wechselnden Zyklen, Stimmungsschwankungen, Ablösen von zu Hause. Das heißt, die werden auch ein Stück weit durch die Pille angepasster. Ja, also diese Rebellion findet im Körper gar nicht statt. Ja, die kommt dann.
Ich kann das zu 100% unterschreiben. Aber zu 100% war bei mir ganz genauso. Ich hatte ja gar keine Pubertät.
Ja.
So, die war einfach abgeschlossen. Man hat mich auch immer für sehr frühreif gehalten. Habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht. So mit 14, 15, wenn du da schon für 18 gehalten wirst und auch einen älteren Freundeskreis hast, dann freust du dich erstmal und bist stolz darauf, dass du schon so reif bist. Aus heutiger Sicht, glaube ich, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, dass ich meine Pubertät einfach übersprungen habe, weil diese hohe Konzentration an Hormonen, die ich mir da reingepfeffert habe mit 13, die waren ja überhaupt nicht altersgerecht.
Genau.
Also, ne, das kann schon viel machen, glaube ich, auch mit der Psyche.
Und das ist gut, dass wir immer wieder im Leben an bestimmte Weggabelungen kommen, die uns möglicherweise auch einen anderen Weg zeigen, wo wir sagen können, okay, jetzt gehe ich nochmal zurück oder ich gehe mal die andere Richtung. Und das ist halt eben nach der Pille wieder eine Möglichkeit, das nochmal neu zu bewerten und neu anzuschauen. Das ist dann auch bei vielen in der Schwangerschaft, also du siehst, oder in den Wechseljahren, du siehst immer, wenn der Körper auch besonderes hormonelles Chaos hat, dass dann auch die Möglichkeit besteht, in die Psyche reinzugucken, weil die Hormone sehr eng natürlich damit verbunden sind. Die Hormone schützen uns teilweise auch vor Angriffen von außen in der fruchtbaren Zeit, weil man dann sagt, oh, die Frau, die muss jetzt aufs Kinderkriegen konzentrieren. Der Körper ist eben noch so in der Evolution behaftet. Und damit ziehen gerade Progesteron einen Schutzwall hoch, der uns ein bisschen, naja, immer mal versöhnlicher macht mit den Dingen, die da auch draußen so vorgehen. Habe ich jetzt ein Ungleichgewicht oder auch in den Wechseljahren und der Spiegel fällt, dann sagen viele Frauen, oh, ich bin so reizbar und alles irgendwie, brauche mich nur eine anzupieksen, ja, dann bin ich schon auf 180. Das hat auch mit den Hormonen zu tun. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass Frauen so sind und diese Gefühle haben. Es hat natürlich einen hormonellen Schutz, ja, wenn alles ausgeglichen ist.
Ja, und Periode und Menstruationsbeschwerden sind wir jetzt durchgegangen. In Bezug auf die Psychosomatik, wie ist das denn mit Kinderwunsch? Es gibt ja auch durchaus sehr, sehr viele Frauen, die sich sehr, 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 sehr Nachwuchs wünschen, es aber einfach nicht funktioniert und rein körperlich, gesundheitlich gesehen eigentlich alles passt. Die Hormone passen, Zyklus ist regelmäßig, Eisprung ist da. Vielleicht wurde auch noch das Sperma vom Mann untersucht. Also alles ist tippitoppi, aber es klappt trotzdem nicht.
Naja, weißt du, Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch, das sind jetzt, ohne das bösartig zu sagen, sehr schwierige Patientinnen, weil sie natürlich in ihren Grundfesten des Frauseins erschüttert werden. Also alle Nachbarn, alle, ich sage jetzt mal Idioten, das hat immer meine Oma zu mir gesagt, alle Idioten kriegen ein Kind, da kannst du auch eins kriegen, ja. Also das ist so normal und jetzt auf einmal, warum klappt das nicht bei mir? Das heißt, die Ursprungsaufgabe der Frau, ja, kannst du nicht erfüllen. Das geht dann auch sehr stark auf die Psyche, ja. Warum ist das jetzt so? Warum kann ich das nicht? Das ist doch natürlich. Was ist da? Und dann, je mehr Druck man sich natürlich macht, desto schlimmer ist es. Die Frage ist immer, und das mögen meine Patienten oder viele nicht, die kommen dann auch nicht mehr, aber ich finde, es muss auch auf einer Wellenlänge liegen mit mir, ja. So die Chemie muss stimmen, wo ich dann sage, überlegen Sie sich doch mal in einer ganz ruhigen Minute, warum Sie eigentlich Kinder haben wollen. Ja, aber das gehört doch dazu und jetzt habe ich einen Mann und wir wollen ein Haus bauen, ne? Wie dieses hier ist mein Mann, mein Haus, mein Boot, meine Kinder. Und manche kommen dann auf den Punkt, dass sie sagen, ach, das gehört einfach dazu, aber irgendwie, ich bin noch gar nicht so bereit. Ja. Oder ich möchte jetzt doch lieber meinem Beruf nachgehen oder ich möchte jetzt doch lieber noch mal 3 Jahre durch die Häuser ziehen, ja. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich im Kinderwunsch stellt, ist, warum möchte ich ein Kind? Und die wenigsten leider sagen dann, weil ich einem neuen Menschen das Leben schenken möchte und weil ich es begleiten möchte, dass es aufwächst. Oftmals ist es so, dass Frauen dann sagen, ja, aber mein Mann ist so wenig da, da habe ich dann jemanden oder alle Freundinnen haben schon ein Kind, ich möchte dann auch eins, ich bin dann nicht so alleine, dann habe ich eben eine Aufgabe. Also es hört sich alles sehr böse an, ja, aber die Themen stecken dahinter.
Wow. Oft. Also tatsächlich habe ich sowas noch nie gehört.
Das
erschreckt mich sehr, dass das Gründe für, also tatsächlich Gründe für Frauen sind, Kinder bekommen zu wollen, ist Wahnsinn. Okay, ja gut, aber dass dann unterbewusst der Körper sagt, nö, machen wir jetzt nicht,
ja.
Ist wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung.
Ja, und das ist dann halt, der Körper ist dann in einer sehr starken Stresssituation, also auch Psyche macht Stress und dann hat er dafür eben keinen Platz. Und manchmal, das ist genau wie du das sagst, ich mache das jetzt öffentlich, muss ich sagen, es ist ja auch ganz gut so, damit die Frau erstmal genau sich ausleben kann, sich finden kann, bevor sie dann einem neuen Leben schenkt, ein neues Leben schenkt. Und dann ist es bei manchen auch so, die ich schon dazu geführt habe, dass sie zu dem Entschluss kommen, nee, es gibt auch andere Erfüllungen im Leben als ein Kind.
Waren da bei deinen Patientinnen auch schon mal welche dabei, die eigentlich gar keine wollten, sondern das nur aus gesellschaftlichem Druck oder vielleicht weil der Partner unbedingt wollte?
Ja, also
Kinderwunsch in Anführungszeichen.
Genau, die Eltern, die dann ständig sagen, oh, jetzt seid ihr schon so lange zusammen, wieso werde ich denn jetzt keine Oma? Oder die Schwiegereltern machen Druck, die kommen dauernd, auch die Freundinnen sagen, ach, hat's wieder nicht geklappt, ach, du hast wieder deine Tage nicht bekommen oder gerade wieder bekommen, immer noch nichts, ja, oder der Partner. Also das ist schon ein großer Druck von der Gesellschaft. Ich habe auch Patientinnen gehabt, die gesagt hat, ich fühle mich so unwohl in meinem Job, jetzt ein Kind, da wäre ich alles los. Ja? Also,
wow.
Wow. Also das sind jetzt Einzelbeispiele, aber nur um jetzt mal den Zuhörerinnen da auch zu zeigen, was dahinter steckt. Aber in den meisten Fällen ist es sicherlich auch ein körperliches Thema.
Ne? Ja, gut. Also dann haben wir jetzt alle möglichen Formen der Menstruation durch, Kinderwunsch.
Vielleicht machen wir mal was zum Thema Endometriose und Zysten.
Das wäre jetzt genau das
so,
gewesen, was ich sagen wollte.
Das sind nochmal so zwei schöne Themen. Also Endometriose. Erstmal habe ich da auch ein Beispiel von einer Patientin von mir.
Kannst du ganz kurz nochmal in zwei Sätzen sagen, was Endometriose ist für die paar, die jetzt nicht wissen, was das für eine Art Erkrankung ist?
Ja, klar. Also Endometrium, das ist die Gebärmutterschleimhaut und diese Schleimhaut ist überall anders im Körper zusätzlich. Also man sagt, es sind versprengte Gebärmutterschleimhautfetzen irgendwo anders im Körper. Hat vielfältige Ursachen. Jetzt gehen wir mal nur heute den psychosomatischen an. Erstmal noch zu diesem Fallbeispiel. Also es kam auch eine Patientin, eine sehr junge noch, glaube ich 21 oder so, auch nicht die Pille genommen mit, ich habe Unterleibsschmerzen. Während der Periode sehr stark und aber sonst auch. Ne? Also auch während des Geschlechtsverkehrs, beim Wasserlassen und so weiter. Und die Schulmedizin hat dann gesagt, Pille, 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 ja, das kennt man ja. Und es war dann so, dass ich gesagt habe, naja, man müsste auch mal das Thema Endometriose betrachten. Jetzt ist aber das Dumme daran, dass das nur bestätigt werden kann durch eine Bauchspiegelung. Und eine Bauchspiegelung, die macht man da jetzt nicht mal so, auch habe ich heute nichts zu tun, manchmal eine Bauchspiegelung. Also das muss man dann auch schon machen und muss sich Zeit dafür nehmen. Es ist ein Eingriff und sie hat es aber dann gemacht und es waren Endometrioseherde im Bauchraum, also auf der Blase, im Darm, also schon ziemlich viel, aber in einem sehr niedrigen Ausmaß. Also es gibt verschiedene Grade der Endometriose und sie hatte, sagen wir mal, von 1 bis 4 hatte sie nur 1. Man hat dann alles weggemacht und abgetragen und zugemacht und ein halbes Jahr später hatte sie die gleichen Schmerzen wieder. Und jetzt kam sie zu mir und hat gesagt, ich lasse mir jetzt noch eine Bauchspiegelung machen. Dann sage ich, lassen Sie das. Wir müssen gucken, dass die Schmerzen irgendwo anderes herkommen, weil die Herde sind weg, so schnell wachsen die nicht. Nein, sie ist dann weggegangen, hat noch eine Bauchspiegelung gemacht. Dann hat man festgestellt, Verwachsungen von der ersten OP. Ja, also sie hat sich quasi, ich glaube, sie hat innerhalb 2 Jahren 4 Bauchspiegelungen gemacht, weil sie unbedingt jetzt was finden wollte für die Bauchschmerzen, was Körperliches.
Ja, klar.
Sie wollte einfach von einem Arzt eine Bestätigung, aha, das ist es jetzt. Und sie war sogar so weit, dass sie gesagt hat, dann lass ich mir die Gebärmutter entfernen, ich will das nicht mehr.
Ja, im weitesten Sinne kann ich das verstehen, weil ich durchaus auch schon mal an dem Punkt, also ich hatte keine Schmerzen, aber als es mir damals so wirklich, wirklich dreckig ging, in meiner ganzen Ärzte-Odyssee, die ewig ging und man ja dann für meine ganzen neurologischen Symptome auch versucht hat, Tumore in meinem Gehirn zu finden, da hatte ich kurz einen ähnlichen Gedanken, weil ich hätte mir zwar nicht meine Gebärmutter entfernen lassen, aber ich war wirklich traurig, als sie keinen Tumor in meinem Gehirn gefunden haben, weil ich gedacht habe, dann hätte ich dafür jetzt endlich eine medizinische Ursache, die könnten mir einfach kurz den Kopf abschneiden, das Ding rausholen und mein Leben wäre wieder in Ordnung.
Ja.
Also ich kann den Gedankengang schon nachvollziehen, aber 4 Bauchspiegelungen in einem Jahr ist schon hart und da muss man schon wirklich verzweifelt sein, ne?
Ja, und das Problem ist, dass sie dann auch tatsächlich dadurch Schmerzen bekommt, weil jeder Eingriff, es gibt natürlich Verwachsungen, ja, das ist wie innerliche Narben, also das ist dann nicht mehr so durchblutet und man hat dann auch dadurch möglicherweise Schmerzen. Also wir haben dann irgendwann nach 2 Jahren kam sie dann wieder zu mir und hat gesagt, ja, ich bin wieder am Anfang der ganzen Odyssee, es hat alles nichts gebracht, jetzt müssen wir mal was anderes machen. Machen Sie doch mal was anderes, Frau Mohr. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehen wir mal in die Psychosomatik, weil es sind ja auch nicht immer alle Frauen bereit, da hinzugucken. Und dann war das tatsächlich so, dass ihre Eltern sich getrennt haben in der Pubertät und dass sie da im Grunde genommen zu ihrem Vater sollte und auch gegangen ist, der aber überhaupt sie gar nicht als Frau gesehen hat, sondern vielmehr immer, ja, du musst jetzt Leistung bringen und du musst das Studium machen und dann machst du noch deine Masterarbeit und was, du willst nur eine Ausbildung machen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also der Vater hat sie sehr auf die Leistungsschiene gebracht und sie hat dann auch im Grunde genommen einen sehr männlichen Beruf ergriffen. Ja, sie ist dann Bauingenieurin geworden, wo sie auch viel mit Männern zu tun hat, wo sie sich immer durchboxen konnte oder musste und hat ihre Weiblichkeit gar nicht leben können. Und hat auch, wie gesagt, die weibliche Seite durch ihre Mutter, die war eben auch nicht so gut besetzt, sondern es war auch mal viel Streit. Die Mutter hat dann ein Alkoholproblem. Also sie hatte im Grunde genommen nur die männliche Seite kennengelernt und gar nicht das typische weibliche, mütterliche. Und man sagt da klassisch bei der Endometriose, das ist Frau sein am falschen Platz. Weil wir wollen Frau sein in der Gebärmutter. Und wenn diese Gebärmutterschleimhaut woanders ist in unserem Körper, dann gehört die da nicht hin, dann ist die am falschen Platz. Und dann haben wir an dieser Thematik gearbeitet, also Frau sein, wo kann sie ihr Frau sein leben, außer in ihrem Job, den wollte sie natürlich nicht aufgeben. Und es war sehr lustig, wir haben dann nach einem Ausgleich gesucht und Meditation, das wollte sie alles nicht. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, machen Sie doch mal einen Bauchtanz. Gehen Sie doch mal zum Bauchtanz. Und sie war auch eher ein sehr jungenhafter Typ. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin doch so schlank und da sind doch eher die Fülligen. Und dann sagt, gehen Sie trotzdem hin. Ja? Und ich weiß noch, am Anfang hat sie dann gesagt, ja, da muss man dann diese Klamotten anziehen und überall Glöckchen und Glitzer und so. Das war eben gar nicht so meine Welt. Und mit der Zeit fand sie das auf einmal ganz toll. Ja, da kann ich mich nach außen präsentieren. Ich kann meine Brüste in Szene setzen. Ich kann meine Hüften doch betonen. Und wir haben dann auch hormonell noch ein bisschen was unterstützt, weil klar war das Testosteron hoch. Und heute hat sie immer mal wieder Schmerzen, aber nicht mehr so stark wie früher. Und jetzt weiß sie, wenn sie Schmerzen hat, dass sie hingucken will, wo überfordere ich mich, wo gleite ich jetzt wieder in meine alten Muster zurück.
Das ist so faszinierend. Also gerade jetzt bei dem Thema Endometriose und dem Frausein am falschen Platz, das passt ja wie die Faust aufs Auge.
Ja,
super.
Also der Wunsch nach, und es ist der Wunsch nach Wachstum, nach weiblichem Wachstum. Ich kann ihn aber nicht kanalisieren. Und wenn du den Kanal findest, und ich muss dir auch sagen, wenn du dich aufschneiden lässt, wenn ich mich aufschneiden lasse, alle Frauen haben irgendwo etwas Endometriose, weil allein durch das rückfließende Blut unter der Menstruation, wir haben eine Lücke zwischen Eileiter und Eierstock, wo ja auch das Ei springen muss, plumpst immer ein bisschen Blut in die freie Bauchhöhle Und es wird nicht immer sofort von unserem Immunsystem weggefressen, gerade wenn das Immunsystem mit anderen Dingen zu tun hat. Also man würde bei uns allen etwas Endometriose finden. Hm. Und dann ist es aber so, aha, dann macht man eine Bauchspiegelung, ah, da sind so ein paar Herde, die machen wir weg, jetzt müssen sie frei sein. Und es hat eigentlich damit nicht viel zu tun.
Das ist super
interessant. Es ist was anderes, wenn wir jetzt eine große Ausprägung haben von Endometriose. Hm. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gerade bei diesen Sachen. Und sie ist immer von OP zu OP weitergereicht worden. Ne? Weil man nicht gesagt hat, stopp, Körper, lassen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, der Ganzheitlichkeit.
Hm. Okay, wenn wir jetzt gerade bei Endometriose waren, machen wir vielleicht noch einen kurzen Ausflug zu den Zysten.
Ja.
Das hattest du ja auch schon angekündigt.
Genau.
Und ich glaube, dann kommen wir tatsächlich auch schon ans Ende unserer Zeit, weil ich habe es vorhin auf Instagram schon erzählt, heute Morgen leicht verschlafen habe, ist mein Akku nicht so ganz aufgeladen. Deswegen werden wir sehr wahrscheinlich auch zum Ende gezwungen, ob wir wollen oder nicht. Deswegen machen wir jetzt noch Zysten.
Okay, machen wir schnell Zysten. Also Zysten muss man gerne haben. Das ist schon mal vorweg ein sehr aggressive Aussage von mir, weil, jetzt gucken wir uns auch mal wieder an, was da der Körper so Tolles für uns macht. Eine Zyste ist ein abgekapselter Bereich.
Wir reden bei Zysten, aber nicht von diesen typischen PCOS in Anführungszeichen Zysten, sondern schon von
richtigen
Zysten. Ist egal,
welche Zysten, machen wir jetzt mal generell Zysten. Also Zysten in der Brust, am Eierstock, alles da. Es gibt ja auch an anderen Organen noch Zysten. Mhm. Die Zyste ist ein abgekapselter Hohlraum. Und der Körper hat die Chance, damit, sagen wir mal, Giftstoffe einzukapseln, damit sie nicht den Körper schädigen. Ist das nicht nett von dem Körper? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Übermenge an Hormonen habe, kann der Körper diese abkapseln und kann die für uns unschädlich machen. Oder jetzt mal auf die Psychosomatik gesehen, er sammelt auch Seelenwasser. So nennt sich das in der Psychosomatik. Also wenn ich psychische Gifte nicht ablassen kann, Probleme habe, Stress habe, partnerschaftliche Probleme habe und, dann kann ich auch so eine Art Gebilde oder Auffangbehälter bilden und kann sagen, so, da tropft jetzt alles rein, was ich nicht rauslassen kann. Na? Und das ist auch erstmal, finde ich, eine ganz tolle Sache vom Körper. Oder Schlacken oder was weiß ich. Oder man sagt auch runtergeschluckte Tränen, ja, nicht geweinte Tränen sammeln sich so in diesen Zysten. Also wirklich jetzt erstmal nur auf die Psychosomatik und Zysten. Ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu gucken, habe ich rechts mehr Zysten oder habe ich links mehr Zysten? Da ist ja dann die weibliche Seite, ist ja eher links, also habe ich ein weibliches Thema oder rechts habe ich ein männliches Thema mit meinem männlichen Anteil. Also ist schon sehr interessant, finde ich.
Das ist aber so ein interessantes Thema. Und jetzt aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Was würdest du denn Hörerinnen raten, die sich da jetzt so ein bisschen ertappt gefühlt haben? Was macht man, wenn man die Erkenntnis hat, dass die Psychosomatik vielleicht doch eine Rolle spielt bei meinem Beschwerdebild? Wie gehe ich das an? Muss ich jetzt sofort zum Psychotherapeuten oder gibt es einen Lesetipp oder gibt es irgendwas, woran ich selbst arbeiten kann? Was mache ich dann?
Na, ich finde es erstmal gut, dass man sich da rantastet und sagt, ich will jetzt erstmal gucken, für was stehen die Organe. Da gibt es Bücher, könnte ich gleich nochmal nennen. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, ich brauche nur einen Impuls, ich mache das dann über eine Meditation, ich bin da schon ganz gut bewandert, dann reicht es, wenn man eben so zu so jemand geht wie zu mir. Ich kann auch mal eine Begleitung machen. Es gibt sehr viele Heilpraktiker für Psychotherapie, die jetzt nicht diese klassische Schiene fahren mit Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie, sondern die, sagen wir mal, solche Fantasiereisen anleiten, die Gespräche führen mit dem inneren Kind. Sowas kann man machen. Oder man kann natürlich auch, wenn man merkt, oh, ich habe da ein großes Trauma in der Kindheit, dann würde ich natürlich immer zu einem Psychologen raten. Also man muss erstmal sich langsam rantasten und über verschiedene Stufen gehen. Also ein gutes Buch, das ist von der Amerikanerin Christiane Northrup, also North wie Norden und Rupp, R-U-P, Frauenkörper, Frauenweisheiten. Das ist ein dicker Schmöker, aber der ist sehr gut, der führt sehr gut an dieses Thema ran. oder von Miranda Gray, Gray mit A, Der rote Mond. Da erfahren kann man alles über die Menstruation und seinen Rhythmus. Also wie sind wir mit dem Mond verbunden, wie läuft das alles? Also wenn die Zuhörerinnen da gezielt auf ihre Menstruation mehr wissen wollen. Das würde ich jetzt erstmal
super raten. Falls dir jetzt nachträglich dann noch irgendwelche Bücher einfallen sollten, kannst du mir die auch gerne noch per E-Mail schicken. Ich packe das nachher alles in die Infonotes, nee, Infobox. Mhm. Ich kann Show Notes heißt das, so rum. Ich bin so durcheinander mit Instagram und YouTube und Podcast, da heißt es immer alles anders.
Ja, das kommt schon irgendwie an.
Wie auch immer, also es gibt schriftlich die Informationen nochmal verlinkt und zwar nicht nur zu den zwei Büchern, sondern auch, wo ihr die liebe Andrea finden könnt. Wir werden auch die Praxis nochmal verlinken und Andreas Blog verlinken. Die Bücher, die Andrea gerade genannt hat, auch. Und selbstverständlich findet ihr uns auch auf Facebook, auf Instagram und sonst überall eben im Internet jeweils unter Generation Pille. Und jetzt möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken bei Andrea für dieses wunderbare, super interessante Interview.
Hat mir Spaß gemacht. Eine sehr schöne Sonntagsvormittagsbeschäftigung.
Ja, oder? Ja. Gut, dann verabschieden Andrea und ich uns jetzt in den verdienten Sonntag.
Jawohl.
Und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Jawohl, gesunde Grüße von hier zu euch. Tschüss.
Tschüss.